Hast du dich jemals gefragt, wie gut du eine Fähigkeit wirklich beherrschst? Nur um dann im ersten echten Praxistest, naja, komplett und absolut zu scheitern?
Oh ja, das ist ein furchtbares Gefühl.
Oder? Du denkst, du hast die Theorie total verstanden. Das Vokabular sitzt, die Grammatikregeln leuchten dir absolut ein. Und dann kommt dieser eine Moment der Wahrheit.
Mhm, genau, wenn man es anwenden muss.
Richtig. Du stehst vor einer echten Person und bringst plötzlich, warum auch immer, keinen einzigen geraden Satz mehr heraus. Und das Verrückte ist ja, wir verlassen uns unfassbar oft auf diese typischen Online-Tests.
Oh ja, diese kleinen Quizze im Internet.
Genau die. Die zeigen uns am Ende ein glänzendes B2- oder C1-Zertifikat auf dem Bildschirm an. Aber kognitiv gesehen, und das ist unser Thema heute, belügen uns diese Tests schlichtweg.
Das kann man wirklich so hart sagen, ja?
Und genau das nehmen wir uns heute in unserem Deep Dive vor. Wir analysieren heute faszinierendes Material von Deutsch Info und Training rund um den sogenannten Deutsch-Sprachkompetenz-Check.
Ein wirklich spannendes Tool, das vieles auf den Kopf stellt.
Absolut. Unser Ziel für diese heutige Analyse ist es herauszufinden, warum unsere eigene Einschätzung von Fähigkeiten so oft eine komplette Illusion ist. Und wir schauen uns an, welche Mechanismen in unserem Gehirn uns da eigentlich diese Streiche spielen.
Und natürlich auch, wie eine tatsächliche, ungeschönte Kompetenzmessung aussehen muss, wenn wir im echten Leben wirklich vorankommen wollen.
Genau, und das bringt uns direkt zu der kühnen These, mit der unser Material heute gleich zu Beginn provoziert.
Ja, die hat's in sich.
Da wird quasi gesagt, wenn du aktuell fest davon überzeugt bist, dass dein Sprachniveau auf einer bestimmten Stufe ist, sagen wir mal B2, dann hast du wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, wo du in der Realität wirklich stehst.
Die Selbsteinschätzung der allermeisten Lernenden ist da leider ein echtes Kartenhaus. Und das Fundament dieses Kartenhauses, das sind genau diese klassischen Einstufungstests, die wir alle kennen.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Das Material zeigt das nämlich an einem extrem simplen, aber total entlarvenden Beispiel. Stell dir einfach mal einen Lückentext vor.
Der Klassiker.
Genau, der Satz lautet, ich warte schon seit 15 Minuten, dann kommt eine Lücke, meine Freunde. Du hast da ein Dropdown-Menü und klickst auf das Wort auf.
Weil es einem sofort ins Auge springt, ja.
Richtig. Das System blinkt grün, gratuliert dir und du fühlst dich sofort, als hättest du die deutsche Sprache absolut gemeistert.
Aber dieser grüne Haken auf dem Bildschirm, der ist reines Gift für eine realistische Selbsteinschätzung.
Echt? Reines Gift? Warum so dramatisch?
Weil das, was in diesem Moment in deinem Gehirn passiert, eigentlich kaum etwas mit freiem Sprechen zu tun hat. Ich meine, solche Multiple-Choice-Formate, die prüfen ja ausschließlich deinen passiven Wortschatz ab.
Ah, okay. Also nur das, was ich schon kenne, aber nicht, was ich selbst bauen kann. Das ist ja so, als würde man sich für einen Sternekoch halten, nur weil man beim Essen herausschmeckt, dass das Knoblauch in der Soße ist.
Exakt. Das ist ein toller Vergleich. Schmecken ist nicht kochen. Und beim Lückentext testest du nur die Fähigkeit deines Gehirns zur Mustererkennung.
Und unser Gehirn liebt Muster, oder?
Total. Das Gehirn ist von Natur aus darauf programmiert, Energie zu sparen, wo es nur geht. Wenn ihm ein Kontext, also wie dieser fast vollständige Satz vorhin schon auf dem Silbertablett präsentiert wird, dann braucht es nur einen Bruchteil seiner Kapazität.
Es muss sich also gar nicht wirklich anstrengen.
Genau. Es ruft einfach das fehlende Puzzleteil, also die Präposition, auf, aus dem passiven Speicher ab. Das ist eine geführte Erinnerung, aber eben keine eigene Kreation.
Das erinnert mich stark an die Art und Weise, wie wir uns in einer fremden Stadt orientieren, wenn wir Google Maps benutzen.
Oh ja, das kenne ich.
Wenn ich auf mein Handy schaue und dem blauen Punkt folge, dann erkenne ich die Straßen wieder. Ich sehe die Bäckerei an der Ecke und weiß, ah, okay, hier muss ich links.
Man fühlt sich wie ein Einheimischer.
Genau. Ich habe das Gefühl, ich kenne den Weg perfekt. Aber wenn du mir jetzt das Handy wegnimmst, mir ein leeres Blatt Papier gibst und sagst, zeichne mir die Karte aus dem Kopf, dann bin ich völlig aufgeschmissen.
Das beschreibt diese kognitive Diskrepanz wirklich perfekt. Passive Erkennung auf einer Karte ist eben nicht das Gleiche wie die aktive Konstruktion einer Route aus dem Nichts.
Und genau dieser Irrtum passiert uns ständig bei diesen Sprachlückentexten. Wir glauben ernsthaft, wir können die Karte zeichnen, nur weil wir dem blauen Punkt fehlerfrei gefolgt sind.
Richtig. Beim Navigieren mit einer Karte oder eben beim Ausfüllen eines Lückentextes, da nutzt du neuronale Pfade, die extrem auf Wiedererkennung spezialisiert sind.
Und beim echten Sprechen?
Absoluten Nichts generieren. Du bist gezwungen, das Vokabular, die Syntax, die Grammatik und dann auch noch die richtige Aussprache komplett simultan zu koordinieren.
Und das meistens auch noch unter Zeitdruck, weil die andere Person ja auf eine Antwort wartet.
Exakt. Und das erfordert eine völlig andere, viel tiefere Vernetzung im Gehirn. Die Frustration, die im Material beschrieben wird, wenn Lernende sagen, ich verstehe Filme fast komplett, aber beim Bäcker kriege ich keinen Ton heraus, das ist also kein persönliches Versagen.
Sondern?
Es ist schlichtweg die logische Konsequenz daraus, dass passive und aktive Sprachverarbeitung zwei völlig unterschiedliche Baustellen im Kopf sind.
Das leuchtet ein. Und das zwingt uns jetzt dazu, die Anatomie der Sprache mal etwas genauer zu betrachten.
Mhm, unbedingt.
Sprache ist ja nicht einfach ein großer, undefinierter Block in unserem Kopf. Sie stützt sich auf vier ganz konkrete Säulen, richtig?
Genau. Wir haben da Lesen und Hören auf der einen Seite und Schreiben und Sprechen auf der anderen.
Und das Material macht unmissverständlich klar, dass die kognitiven Prozesse, die wir beim Lesen eines Zeitungsartikels nutzen, sich dramatisch von denen unterscheiden, die wir brauchen, um, sagen wir mal, selbst einen Kommentar unter diesem Artikel zu verfassen.
Was hier faszinierend ist, ist die Beobachtung des Entwicklers dieses Tools. Er hat Zehntausende von Lernenden analysiert und dabei ein echt erstaunliches Muster entdeckt.
Okay, was für ein Muster?
Die Kompetenz eines Lernenden ist fast nie symmetrisch über diese vier Säulen verteilt.
Das heißt, niemand ist überall gleich gut.
Es ist die absolute Ausnahme, dass jemand im Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen auf exakt dem gleichen Niveau ist. Die Realität sieht vielmehr so aus, dass unser passives Verständnis, also das Lesen und Hören, unserer aktiven Produktion immer meilenweit voraus ist.
Ah, verstehe.
Das Gehirn kann komplexe grammatikalische Strukturen beim Lesen mühelos entschlüsseln. Aber es scheitert kläglich daran, dieselben Strukturen beim Sprechen spontan wieder zusammenzusetzen.
Aber warte mal. Lass uns hier mal einen Moment bleiben und es kritisch hinterfragen.
Gerne.
Wenn wir diese Asymmetrie als gegeben hinnehmen, ist es dann nicht furchtbar demotivierend für den Hörer?
Wie meinst du das genau?
Naja, stell dir vor, du bist hochmotiviert, machst so einen tiefgreifenden Test und der reißt dir deine Illusionen gnadenlos ein. Er sagt dir, hey, dein Leseverständnis kratzt an C1, wunderbar, aber wenn du den Mund aufmachst, bist du bestenfalls auf einem wackeligen A2-Niveau.
Das ist natürlich erstmal ein Schock, ja?
Eben. Diese einfachen Multiple-Choice-Tests geben uns doch wenigstens diese kleinen, schnellen Dopamin-Kicks. Brauchen wir diesen künstlichen Optimismus nicht vielleicht sogar, um beim Lernen überhaupt am Ball zu bleiben?
Also dieser anfängliche Dopamin-Kick durch einfache Tests, der ist natürlich verlockend, aber er wirkt im Grunde wie psychologisches Fast-Food.
Fast-Food?
Ja. Er befriedigt dich für einen kurzen Moment, liefert dir aber absolut keine Nährstoffe für deine tatsächliche Weiterentwicklung. Wenn du immer nur Tests machst, die dir ein falsches B2-Niveau bescheinigen, erreichst du irgendwann das berühmt-berüchtigte Intermediate-Plateau.
Ah, in dieser Moment, wo man gefühlt nicht mehr besser wird.
Genau der. Du hast das Gefühl, seit Monaten oder gar Jahren auf der Stelle zu treten, weil du in der echten Welt ständig scheiterst. Aber dein Zertifikat an der Wand, das sagt dir, du müsstest es eigentlich können.
Und das frustriert dann wahrscheinlich noch viel mehr, oder?
Total. Das erzeugt eine viel tiefere, toxischere Frustration. Die ungeschönte Diagnose der Asymmetrie ist vielleicht im ersten Moment ein harter Schlag, aber sie ist der einzige Ausweg aus dieser Falle.
Also lieber die harte Wahrheit als eine bequeme Lüge.
Genau. Erst wenn du schwarz auf weiß siehst, dass nur dein Sprechen hinterherhinkt, kannst du aufhören, deine Zeit mit noch mehr Leseübungen oder Grammatikbüchern zu verschwenden.
Verstehe. Das ist ein starkes Argument. Wenn ich nicht weiß, dass der Motor meines Autos kaputt ist, verbringe ich meine Wochenenden vielleicht damit, das Auto immer wieder zu polieren.
Mhm. Und du wunderst dich, warum es trotzdem nicht fährt.
Ganz genau. Die Diagnose lenkt die Energie also endlich an die richtige Stelle. Wenn wir also akzeptieren, dass eine echte Diagnose zwingend erforderlich ist und wir besonders die aktiven Bereiche wie Sprechen und Schreiben mal isoliert testen müssen, wie löst man das in der Praxis?
Das ist die große Herausforderung, ja.
Weil normalerweise würde man dafür doch einen teuren Privatlehrer brauchen, der sich eine Stunde lang mit dir hinsetzt. Das ist ja weder skalierbar noch für jeden zugänglich.
Richtig. Und genau da kommt der Deutschsprachkompetenzcheck ins Spiel.
Hier wird es nämlich wirklich interessant. Dieser Check wählte einen ziemlich cleveren, hybriden Ansatz, um dieses Dilemma aufzulösen, oder?
Ja. Der Aufbau dieses Checks zeigt ein extrem tiefes Verständnis für kognitive Belastung und effizientes Testdesign. Der Prozess ist nämlich zweistufig.
Zweistufig? Mhm. Wie läuft das ab?
Bevor die eigentlichen vier Säulen getestet werden, durchläuft der Lernende einen allgemeinen adaptiven Filter.
Ah, okay.
Dieser erste Teil sammelt erstmal nur grobe Daten über das Sprachgefühl und entscheidet dann, auf welcher Flughöhe der zweite Teil überhaupt gestartet wird.
Und das macht Sinn. Das verhindert diese absurde Situation, in der ein blutiger Anfänger mit philosophischen Texten bombardiert wird.
Oder eben jemand, der fließend spricht, erklären muss, welche Farbe ein Apfel hat.
Ja. Das schont die Nerven und vor allem die Zeit. Aber der eigentliche Durchbruch, der passiert doch im zweiten Teil, oder?
Absolut. Dort werden diese vier Fertigkeiten dann komplett voneinander isoliert getestet.
Also Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen.
Genau. Lesen und Hören sind dabei noch recht vertraut konzipiert. Man erfasst Informationen und beantwortet gezielte Fragen dazu, um eben das Textverständnis zu überprüfen.
Aber bei den aktiven Fertigkeiten, also beim Schreiben und vor allem beim Sprechen, da ändert sich die Methodik radikal.
Das ist der spannende Teil, ja?
Du hast dann nämlich kein Dropdown-Menü mehr. Du hast einfach eine leere, weiße Box auf deinem Bildschirm. Wenn du schreiben musst, musst du jeden einzelnen Buchstaben, jede Endung und jeden Satzbau aus deinem eigenen Kopf auf die Tastatur bringen.
Nichts leitet dich und genau dieser leere Bildschirm erzwingt diese neuronale Generierung, über die wir vorhin gesprochen haben.
Du bist also komplett auf dich allein gestellt?
Ja. Du kannst dich nicht mehr auf das Wiedererkennen verlassen. Und die Fehler, die hier gemacht werden, die sind unfassbar aufschlussreich. Sie zeigen, ob jemand das Konzept der deutschen Satzstruktur wirklich verinnerlicht hat.
Oder ob er bisher nur Lückenfüller trainiert hat.
Genau. Und beim Sprechen wird dieser Druck dann sogar noch einmal potenziert. Die Unterlagen betonen ja explizit, dass das Sprechen die ultimative und wichtigste Übung von allen ist.
Wenn man da keine Zeit zum Nachdenken hat.
Richtig, weil hier zum kognitiven Anspruch der Generierung noch der zeitliche Stress hinzukommt.
Und wie sie das technologisch umsetzen, das ist wirklich raffiniert. Sie nutzen da einen integrierten Sprachassistenten, also einen Chatbot, der dir mündlich Fragen stellt.
Eine sehr moderne Lösung, ja.
Du hast da einfach keine Zeit, in einem Wörterbuch nachzuschlagen oder deinen Satz noch dreimal auf dem Papier zu korrigieren. Du musst zuhören, die Frage in Sekundenbruchteilen verarbeiten und sofort in dein Mikrofon antworten.
Und der Bot reagiert dann in Echtzeit auf das, was du sagst. Das simuliert diese unvorhersehbare Dynamik einer echten menschlichen Konversation.
Du stehst also mitten in der kognitiven Belastungsprobe. Ganz ohne die Möglichkeit, dich hinter vorgefertigten Antworten zu verstecken.
Und die Nutzung eines solchen Chatbots für die Datenerhebung ist eigentlich ein total logischer Schritt. Nur so kann man diese Art von Stresstest überhaupt in die Breite tragen.
Weil ein echter Mensch das gar nicht leisten könnte bei Tausenden von Usern.
Exakt. Ein Algorithmus wird nie müde, er hat unendlich viel Geduld und er kann Zehntausende spontane Konversationen gleichzeitig führen.
Das ist schon beeindruckend.
Er zwingt den Lernenden in die aktive Rolle, sammelt die Sprachdaten und dokumentiert das Zögern, die falsche Wortwahl und die grammatikalischen Stolpersteine wirklich absolut präzise.
Aber genau an dieser Stelle des Materials, da musste ich wirklich zweimal lesen. Und ich wette, dir geht es ganz ähnlich, wenn du das jetzt hörst.
Was meinst du genau?
Naja, das Dokument legt enormen Wert auf die Feststellung, dass dieser gesamte extrem komplexe Analyseprozess völlig kostenlos ist.
Ach das, ja. Das ist heutzutage wirklich selten.
Lass mich da mal ganz offen sein. Ich lebe im Jahr 2026. Wenn ein Service eine ausgefeilte KI nutzt, adaptive Tests anbietet und, wie wir gleich noch sehen werden, auch noch menschliche Arbeitszeit investiert, da schrillen bei mir alle Alarmglocken.
Das ist auch völlig verständlich.
Wenn das Produkt nichts kostet, dann bist normalerweise du selbst das Produkt, oder? Es gibt am Ende so eine fiese Paywall, die deine Ergebnisse als Geisel nimmt. Warum investiert jemand so viel Zeit und Serverkosten, um ein derartiges Tool zu bauen und es dann einfach zu verschenken?
Diese Skepsis ist in unserer heutigen, von Abonnements durchzogenen digitalen Landschaft wirklich der absolute Standard. Das Material liefert da jedoch einen echt bemerkenswerten Einblick in die Philosophie hinter diesem Projekt.
Okay, und die wäre?
Der Entwickler verfolgt eine sehr ausgeprägte Pay-it-forward-Mentalität. Er beschreibt sehr transparent, dass er selbst auf seinem Lebensweg massiv von kostenlosen, hochwertigen Ressourcen im Internet profitiert hat.
Er will also etwas zurückgeben.
Ganz genau. Er freut sich jedes Mal aufrichtig, wenn er im Netz ein wertvolles Tool entdeckt, das eben nicht hinter einer Bezahlschranke versteckt ist. Mit dem Kompetenzcheck möchte er diese Kultur aktiv am Leben erhalten.
Das ist ja fast schon idealistisch.
Ist es auch. Es ist der bewusste Versuch, Bildungstechnologie zu demokratisieren und finanzielle Hürden abzubauen, damit wirklich jeder die Chance auf eine ehrliche Diagnose hat, völlig unabhängig von seinem Geldbeutel.
Das ist eine unglaublich erfrischende Haltung. Da geht es ja wirklich um die pure Leidenschaft für die Wissensvermittlung. Aber das bringt uns jetzt zu dem Punkt, an dem dieses System die meisten anderen Angebote weit hinter sich lässt.
Jetzt kommt der menschliche Faktor ins Spiel.
Richtig. Die Datenerhebung durch den adaptiven Test, das Schreiben auf dem weißen Bildschirm und die Konversation mit dem Chatbot, all das liefert ja erst einmal nur eine riesige Menge an Rohdaten.
Und Rohdaten allein machen noch niemanden zu einem besseren Sprecher.
Eben. Ein Algorithmus kann mir sagen, dass ich das falsche Tempus benutzt habe. Aber er tut sich extrem schwer damit, die tiefere Ursache für meine Fehlerkette zu verstehen. Wie werden diese ganzen Daten also in echtes, anwendbares Wissen übersetzt?
Das ist die absolute kritische Sollbruchstelle, an der reine Technologie oft scheitert. Und genau hier schwenkt dieser Ansatz radikal um.
Inwiefern?
Wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, sehen wir, dass der Entwickler sich bei der finalen Auswertung eben nicht auf die Maschine verlässt. Die KI ist hier quasi nur der Assistent für die Datenerhebung.
Das finale Urteil fällt also nicht der Bot.
Nein, die Interpretation der Daten, die obliegt einem echten Menschen. Der Entwickler nimmt sich die Transkripte des Chatbot-Gesprächs und die freigeschriebenen Texte und er analysiert sie persönlich.
Wow, händisch. Das ist ja ein enormer Aufwand.
Ja, aber hier greift eben eine Fähigkeit, die künstliche Intelligenz bis heute nur extrem schwer simulieren kann. Menschliche Intuition, gepaart mit pädagogischer Erfahrung.
Ein Mensch sieht also Dinge, die die KI übersieht?
Genau. Ein erfahrener Prüfer, der schon tausende Lernende beobachtet hat, der sieht in einem fehlerhaften Satz nicht einfach nur falsche Vokabeln, er erkennt das zugrunde liegende Missverständnis in der Grammatiklogik des Lernenden.
Er merkt also, der hat das Prinzip von Dativ und Akkusativ noch gar nicht verstanden.
Exakt. Er sieht sofort, ob ein Fehler flüchtige Nervosität war oder ob das auf einem fundamental falschen Konzept basiert.
Also, was bedeutet das alles für den Lernenden? Das ändert ja die komplette Dynamik des Feedbacks.
Total.
Wenn ich am Ende nur eine automatisierte E-Mail bekomme, in der steht, du hast 68 von 100 Punkten, das entspricht B1 und dein Wortschatz ist mangelhaft, dann sitze ich am Ende genauso hilflos da wie vorher.
Weil du gar nicht weißt, was du jetzt tun sollst.
Genau. Ich weiß nicht, was ich morgen früh um 8 anders machen soll, wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze, um zu lernen. Die persönliche Auswertung hier liefert aber genau diese Handlungsanweisungen, oder?
Ganz genau. Das Material nennt da sehr konkrete Beispiele. Der Entwickler sagt dir nicht einfach, dass du im Schreiben schwach bist.
Sondern?
Er analysiert deinen Text und schreibt dir sowas wie, dein Fokus muss jetzt zwingend auf der Satzstruktur liegen. Du setzt die Verben konstant an die falsche Position.
Das ist super konkret.
Oder er rät dir, deine Adjektivdeklinationen, die sitzen eigentlich schon super, aber schau dir unbedingt diese spezifischen Nomen-Verb-Verbindungen nochmal an.
Das ist dann ja keine simple Benotung mehr. Das ist quasi die komplette Architektur für deinen nächsten Trainingsplan.
Und genau diese Granularität des Feedbacks, die ist der Hebel für effizientes Lernen. Wenn du nur eine diffuse Vorstellung von deinen Fehlern hast, dann lernst du quasi mit der Gießkanne.
Du gibst einfach überall ein bisschen Wasser drauf.
Genau. Du übst ein bisschen Grammatik, lernst ein paar Vokabeln, liest mal was. Immer in der Hoffnung, dass irgendwo irgendetwas wächst. Das detaillierte, vom Menschen gefilterte Feedback erlaubt dir hingegen das Lernen mit dem Skalpell.
Du gehst also direkt an die Problemstelle.
Ja. Du schneidest exakt die Schwachstelle heraus, die dich gerade blockiert. Du verschwendest deine Energie nicht mehr darauf, deinen ohnehin schon brillanten, passiven Wortschatz noch weiter aufzublähen.
Sondern du zwingst dein Gehirn, genau die Verbindungen für die aktive Sprachproduktion zu knüpfen, die dir bisher einfach gefehlt haben.
Exakt so ist es.
Weißt du, da gibt es einen Satz ganz am Ende der Dokumentation, der hat mich wirklich fasziniert. Der Entwickler bittet da um Verständnis mit den Worten, gib mir ein bisschen Zeit, ich bin ja keine Maschine.
Ein sehr ehrlicher Satz.
Total. Wir leben in einer Gesellschaft, die auf Mikrosekunden getrimmt ist. Wir erwarten doch, dass wir auf Enter drücken und der Ladebalken sofort das finale Ergebnis ausspuckt. Alles muss in Echtzeit passieren.
Das stimmt. Geduld ist da Mangelware.
Dass hier jemand ganz bewusst sagt, stopp. Du musst auf dein Ergebnis warten, weil ein echter Mensch sich hinsetzt, nachdenkt und deinen individuellen Fall analysiert, Das fühlt sich heutzutage fast an wie ein Anachronismus.
Aber paradoxerweise ist genau diese Wartezeit ja das ultimative Qualitätssiegel.
Ja, genau. Wenn du in einer Sekunde ein Ergebnis bekommst, dann weißt du doch, dass nur ein Algorithmus deine Daten mit einer Schablone abgeglichen hat.
Wenn du warten musst, weißt du hingegen, dass echte kognitive Arbeit in dein Feedback geflossen ist.
Geschwindigkeit ist in der Bildung eben oft der Feind der Tiefe. Wer sofortige Absolution will, der klickt eben weiter seine Multiple-Choice-Tests. Wer aber echte Meisterschaft anstrebt, der muss die Geduld für so eine menschliche Diagnose aufbringen.
Dieser Aspekt der Zeit, der unterstreicht wirklich, wie ernsthaft dieser Ansatz die Kompetenzmessung nimmt. Es ist eine bewusste Entschleunigung des ganzen Prozesses. Wahre Diagnostik lässt sich eben nicht komplett automatisieren, ohne dass die wichtigen Nuancen verloren gehen.
Die Technologie ist also nur das Werkzeug.
Genau. Die Technologie skaliert die Erhebung der Daten und schafft diese Stresssituation des Sprechens. Aber die Maschine dient letztlich nur dazu, dem menschlichen Experten das bestmögliche Rohmaterial für seine Analyse zu liefern.
Eine Symbiose aus unbestechlicher digitaler Datenerfassung und empathischer, erfahrungsbasierter menschlicher Auswertung.
Besser kann man es nicht zusammenfassen. Das ist der Kern dessen, was diese Methode so unglaublich effektiv macht.
Das fasst unsere Erkenntnisse dieser ausgiebigen Analyse wunderbar zusammen. Wenn wir uns das Material von deutschinfoundtraining.com ansehen, dann lernen wir etwas Grundlegendes, das weit über das Auswendiglernen von Vokabeln hinausgeht.
Mhm.
Wir lernen, dass unser Gehirn ein absoluter Meister darin ist, uns Kompetenz vorzugaukeln, wo in Wahrheit nur passive Mustererkennung stattfindet. Echtes Können. Völlig egal in welcher Disziplin, das offenbart sich erst in dem Moment, in dem die Stützräder abmontiert werden.
Wenn der Bildschirm weiß ist und niemand dir hilft, eine handlungsorientierte Perspektive eines Experten, der uns sagt, an welcher Schraube wir als nächstes drehen müssen. Das wirft eine wichtige Frage auf, die man unbedingt auch in andere Lebensbereiche mitnehmen sollte.
Da bin ich gespannt.
Wenn unser Gehirn uns beim Sprachenlernen so systematisch täuscht und uns glauben lässt, passives Verstehen sei aktives Können, wo passiert uns das eigentlich noch?
Oh, das ist ein guter Punkt.
Wir leben ja in einer Ära des massenhaften Informationskonsums. Wir schauen uns 10 YouTube-Tutorials über Aktienhandel an und fühlen uns danach sofort wie Investmentbanker.
Oder wir hören Podcasts über Astrophysik und glauben, wir verstünden das ganze Universum.
Genau. Aber nur, weil wir die Worte eines Experten passiv nachvollziehen können, besitzen wir noch lange nicht die Fähigkeit, das Wissen selbst anzuwenden oder gar neu zu kombinieren.
Das stimmt absolut.
Es stellt sich am Ende also die fundamentale Frage: In welchen Bereichen deines eigenen Lebens hältst du dich gerade fälschlicherweise für einen Experten, nur weil du passiv konsumierst?
Und wo wird es höchste Zeit, den bequemen Platz des Zuschauers zu verlassen und sich dem frustrierenden, aber eben einzig echten Test der aktiven Produktion zu stellen? Ein großartiger und ziemlich entlarvender Gedanke für den Abschluss. Wo lesen wir nur die Karte und wo können wir sie tatsächlich selbst zeichnen? Wir danken dir, dass du uns heute auf dieser tiefgreifenden Analyse durch die Mechanik des Lernens begleitet hast.
Es war mir eine Freude.
Wir hoffen, du konntest neue Perspektiven auf deine eigenen Lernprozesse gewinnen. Wir wünschen dir viel Energie, die nötige Geduld für den Weg vom passiven Wissen zur aktiven Meisterschaft und maximale Effizienz beim Lernen, egal auf welchem Feld du dich gerade bewegst. Bis zum nächsten Deep Dive.